aller Anfang. Ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gerne mit dir über Goldrichtigkeit sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der App My Meals. Mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
Goldrichtigkeit, Goldrichtig, der Anlass ist ja, dass jetzt dieser Tage ein Buch von dir erschienen ist mit diesem wunderschönen und auch irgendwie sehr besonderen Titel. Und ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt habe, als wir das erste Mal intern gesprochen haben über die Idee zu diesem Begriff, ob daraus nicht ein Buch werden soll, löste das bei mir ja sehr starke Gefühle aus. Und zwar, ich habe dann unser jüngeres Kind zur Schule gebracht und hatte so das Gefühl, ihm sagen zu wollen unbedingt, hey, du bist übrigens goldrichtig, so wie du bist. Also für mich war das so ein, schon während wir telefonierten damals, weiß ich noch, dass ich so das Gefühl hatte, ich würde am liebsten jetzt hingehen
unterbrechen.
Und dem Kind einfach mal sagen, dass es so goldrichtig ist. Und da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich das Buch oder den Titel oder jetzt diesen Begriff von dir höre, ich frage mich einfach immer noch ein bisschen, wo dieses Gefühl eigentlich herkommt. Was hat das für eine Berechtigung oder wofür steht das eigentlich?
Ja, dass es so ein starkes Gefühl auch auslöst,
genau,
so ein einzelnes Wort. Ja, ich finde das selber ganz spannend, diese Geschichte dieses Begriffs auch für mich persönlich. Also ich habe mir dieses Wort goldrichtig ja nicht ausgedacht, sondern das gibt es auch in der Sprache, dass Menschen das verwenden. Es ist jetzt nicht super verbreitet, aber das ist jetzt nicht meine persönliche Erfindung oder ein Wort, das es nur in meiner Familie gibt, sondern das ist eben eine dieser, ich sag mal so ein bisschen Steigerungsformen, ne? Das ist nicht nur richtig, das ist goldrichtig, die es ja manchmal in der Sprache so gibt, die sich über die Jahre so herausentwickelt haben. Und für mich persönlich ist dieses Wort eben biografisch sehr stark verknüpft damit, dass meine Mutter das recht oft verwendet hat, mir gegenüber, uns Kindern gegenüber, aber eben auch nicht inflationär. Also das war jetzt nicht was, was jetzt jeden Tag zu hören war oder so, aber ich erinnere mich einfach an diesen Satz mir gegenüber als Kind, du bist goldrichtig, so wie du bist, und dass das bei mir ein ganz warmes, geborgenes, sicheres Gefühl ausgelöst hat und dass ich ganz stark das Gefühl hatte als Kind, goldrichtig zu sein ist so viel besser und wichtiger als richtig zu sein. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dieser Goldschimmer, der auf diesem Wort liegt, der macht irgendwie nochmal was mit mir. Und darüber habe ich dann als Erwachsene später nochmal nachgedacht und einen Blogpost darüber geschrieben. Und das war im Prinzip die allererste Vorüberlegung vor über 10 Jahren zu diesem Wort, der dann später dann zu diesem Buch geführt hat, Goldrichtig, das jetzt eben bei Dressler Illustro erschienen ist. Und ich habe da so drüber nachgedacht, als ich diesen Blogpost geschrieben habe, warum war mir dieses Wort goldrichtig irgendwie so, weiß ich nicht, warum hat das so viel mit mir gemacht? Und ich glaube, das ist jetzt meine erwachsene Erklärung, dass man ja als Kind gewohnt ist, auch durch Schule und Sportverein und so, viel bewertet zu werden. Also man kriegt die ganze Zeit die Rückmeldung, das hast du gut gemacht, das hast du nicht so gut gemacht. Die Rechenaufgabe war richtig, die Rechenaufgabe war falsch. So. Und es, man bewegt sich ganz oft in solchen Bewertungsrastern. Und ich war immer so ein Kind, das gut sein wollte, das genügen wollte, das alles richtig machen wollte und habe trotzdem oft auch die Erfahrung gemacht, dass man halt nicht in allem immer super gut sein kann und dass man immer wieder auch die Rückmeldung bekommt, hier musst du noch besser werden, hier hast du einen Fehler gemacht, das musst du noch mal mehr üben, so. Und dieses Wort, du bist goldrichtig, wenn mir das gesagt wurde, hatte ich irgendwie das Gefühl, durch diesen Zusatz Gold wurde dieses richtig aus diesem klassischen Bewertungsraster, ne, du kannst noch besser werden oder schlechter werden, irgendwie rausgehoben, sondern diese Goldrichtigkeit hatte sowas Unverbrüchliches im Sinne von, so wie die Goldmarie im Märchen einfach immer Gold ist und der Goldesel immer, also weißt du, so ein bisschen sowas Magisches an sich hat, wo man gar nichts mehr verbessern, korrigieren, üben muss, ist diese Goldrichtigkeit auch so etwas, was sich klassischen Bewertungskriterien entzieht, was ich nicht beweisen muss, was ich auch nicht verlieren kann, was einfach so eine Eigenschaft von mir ist, die einfach da ist und die so ein bisschen was Magisches, fast Zauberhaftes hat, ne? Also so ein bisschen diese Entlehnung aus dieser Märchensprache, wo es ja auch ganz viele Goldmotive gibt, dass ich so dachte, dann bin ich irgendwie was Besonderes und was Gutes, ohne das in irgendeiner Weise unter Beweis stellen zu müssen, einfach genau. Weil ich bin so. Und ich weiß gar nicht, ob das bei jeder Person so angekommen wäre, aber das ist so meine Erklärung dafür, dass dieser Begriff für mich so eine Bedeutung hat.
Das war jetzt ganz schön, weil du hast gerade im Gespräch, was ja unsere HörerInnen nicht sehen können, auch so eine Hand gemacht, also jetzt muss ich versuchen, eine Geste zu beschreiben. Also du hast so mit beiden Händen so über dich gegriffen, als hättest du so einen kleinen Schutz, als würdest du so einen kleinen Schutzbell so um dich herum knüpfen. Ja. Und dieses, ich glaube,
so eine Glückshaube,
das trifft es irgendwie ganz gut. Dieses, man tritt heraus aus diesem alltäglichen, hier dieses und da 80% und da 120% und da so leider verkackt und hier so, sondern es geht um die Verbindung, genau. Und es geht um dieses, jetzt schaue ich hin und sehe dich so, wie du bist. Und ich glaube auch, man möchte vielleicht in eine andere Verbindung treten. Also das ist schon auch da. Ich finde, es hat nicht nur mit mir selber zu tun, genau. Sondern auch, können wir jetzt mal kurz alles beiseite lassen? Nora, du bist goldrichtig. Das ist was anderes, ne?
Ja. Also ich hatte auch immer da mitgehört, dieses du bist goldrichtig für mich. Auch wenn das sozusagen nicht wörtlich immer mit ausgesprochen war. Also dieses, ich könnte mir gar kein besseres Kind wünschen als dich. So, das ist da sehr mitgeschwungen. So, ich würde nichts an dir verändern wollen. Das war der Vibe, wenn man so sagen will, der da bei mir ankam. Und woran ich mich tatsächlich auch noch erinnern kann, ist, also das waren so Botschaften, die habe ich vor allem als jüngeres Kind öfter wörtlich so gehört, also Kindergartenalter, Grundschulalter. Und dann später kann ich mich nicht mehr so dran erinnern, dass das jetzt so im Sprachgebrauch so präsent war. Aber ich erinnere mich dann an eine Zeit, da war ich vielleicht 13, 14, sowas, also so Anfang der Pubertät. Und das war für mich keine so ganz leichte Zeit als Schülerin. Ich meine, Pubertät ist, glaube ich, für niemanden so ganz leicht, aber ich habe da mit verschiedenen Sachen zu kämpfen gehabt in der Schule, unter anderem auch mit ziemlich heftigen Mobbing-Erfahrungen so. Und Mobbing geht ja sehr stark an dieses Gefühl von dir ran, dass du dich eben oft dann nicht mehr richtig fühlst. Ne? Also weil du die Rückmeldung bekommst aus dem Außen, du bist nicht in Ordnung, so wie du bist. Und ich erinnere mich, dass dann in dieser Zeit, wo ich da teilweise auch wirklich gelitten habe unter Zurückweisungen und Beleidigungen, Beschämungen, dass dann für mich dieses Ich bin goldrichtig, genauso wie ich bin, diese Botschaft, sehe eher so aus meiner frühen Kindheit, für mich wie so ein Mantra wurde, dass ich es für mich wiederholt habe, dass ich das in meinen, ich hatte so einen Hausaufgabenkalender, ne, wo man so die Hausaufgaben aufschreibt, dass ich das da so reingeschrieben habe, ich bin goldrichtig, genauso wie ich bin. Und das war wie so eine Affirmation, würde man vielleicht heute sagen, den Begriff kannte ich damals nicht, der mich ein bisschen wie immun gemacht hat, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber der sich ein bisschen angefühlt hat, als hätte ich dafür immer so einen Schutzpanzer, ne, so um mich herum. Dieses, ihr könnt sagen, was ihr wollt und ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt mir nicht meine Goldrichtigkeit nehmen. Und das finde ich im Nachhinein schon auch berührend, wenn ich da so zurückdenke. Weißt du, wie man dann so als trotzdem noch sehr junger Mensch sich dann auch teilweise so alter Botschaften bedient, um sich auch ein Stück weit zu schützen vor Sachen, die verletzend sind.
Ich glaube, dass das auch ein wichtiger Teil ist. Also, dass bei diesem Bild von Goldrichtigkeit, auch wenn wir jetzt vielleicht am Anfang so quasi märchenhafte Idealvorstellungen hervorgerufen haben, dass dieser andere Teil, dieses Verzeihende, Vergebende, Umarmende, dass das ja auch Teil von so einem Satz ist, gerade wie du es jetzt ja, finde ich, sehr berührend beschrieben hast, bei dir selber dann als Teenagerin, also dass ich dir was über die Beziehung sagen möchte, die vielleicht auch nicht immer ideal ist. Also für mich ist das kein Sonntags-Sonne-Geburtstagswort. Also schon auch natürlich, da kann man, also bitte, es ist ja jeder, es kann ja jeder verwenden, wie er und sie es möchte, aber ich finde, dass es auch an einem Es ist Montag und du willst gar nicht so gerne dahin gehen, Wort ist. Und du hast ja selber auch den Schulkontext jetzt, den Teenager-slash-Schulkontext aufgemacht.
Ja. Genau. Also ich hatte ja vorhin einmal den Begriff der Unverbrüchlichkeit verwendet, der ja auch so ein bisschen sperrig ist. Aber das ist was, was für mich sehr eng mit dieser Goldrichtigkeit verbunden ist. Also so das Gefühl von, wenn man so tief in sich das Gefühl hat, dass ich als Mensch grundsätzlich gut und liebenswert bin, das kann mir niemand nehmen. Egal, was im Außen passiert, egal, was mir Leute sagen, wie mich Leute behandeln, so, das ist was, das ist einfach da und das kann mir niemand wegnehmen. Das ist für mich die Essenz von Goldrichtigkeit, eben auch zu sagen, gerade auch in stürmischen Phasen des Lebens, gerade wenn es schwer ist, ist es so ein Unterschied, ob ich so eine Goldrichtigkeit in betrage. Man könnte das in vieler Hinsicht, glaube ich, auch mit dem Wort Urvertrauen übersetzen. Weißt du, so dieses Wort, ich bin gut und die Welt ist trotz allem ein guter Ort, auch wenn schwere oder schwierige Dinge passieren. Ich glaube, das ist ein unglaublicher Schatz, sowas in sich zu tragen. Ich habe immer wieder in meinem eigenen Leben gespürt, in ganz unterschiedlichen Momenten, dass mir das sehr hilft, dass bei allen Selbstzweifeln, die ich zur Genüge kenne und bei allen Ängsten, die ich habe und Sorgen, irgendwie immer so ein Gegenpol auch da ist von, aber du bist gut, ja, dass mir das eben sehr geholfen hat. Und ich kenne Menschen, die das genauso in sich tragen und denen das sehr hilft. Und ich kenne Menschen, die das nicht in sich tragen und die das auch teilweise sehr vermissen. Und die sagen, ich wünschte, ich könnte mich einfach mal nur richtig fühlen. Unabhängig von Leistung, unabhängig von Erfolgen, unabhängig von äußeren Rückmeldungen. Und ich glaube, das einfach so mitzuerleben, ne, im Alltag, was das für einen Unterschied macht, ob Menschen ihre Goldrichtigkeit spüren und kennen oder nicht, hat bei mir einfach auch ganz stark als Mutter dann den Wunsch geweckt zu sagen, ich möchte meinen Kindern dieses Gefühl auch mitgeben. Und dieses Buch Goldrichtig, das ist letztlich ein Buch, in dem ich auch so ein bisschen erkunde und exploriere, wie entsteht dieses Gefühl von Goldrichtigkeit, wodurch kann ich das vermitteln und zwar sowohl mir selbst als auch meinen Kindern, wie kann ich das im Alltag am Leben halten. Und da habe ich eben gemerkt, das geht nicht nur um verbale Äußerungen, es geht nicht nur darum, dem Kind zu sagen, du bist goldrichtig, sondern das Kind kann es und muss es auch spüren und ich selbst muss es auch spüren können und da gibt es ganz unterschiedliche Wege und ganz unterschiedliche sozusagen Sinneswahrnehmungen, die dieses Gefühl von Richtigkeit, die unantastbar ist, in uns wecken und pflegen und beschützen können.
Das geht ja jetzt ein bisschen in verschiedene Richtungen und ich finde das natürlich total interessant. Also wer findet wie viel eigene Goldrichtigkeit in sich selbst? Ja. Also so und sind ja auch ganz große Themen. Wie nähere ich mich selber? Wie kann ich vielleicht ein Stück resilienter werden und so? Also das sind ja schon so auch die ganz großen Themen. Und dann eben, wie kann ich mit, je nachdem, welches Päckchen ich da mit mir herumtrage oder nicht, oder welche Grundvoraussetzung ich nun mal habe, wie kann ich da meinem Kind vermitteln, sich doch so ein kleines Goldrichtigkeitsschätzlein selber für schlechte Zeiten anzusparen.
Ja, und dieses Buch Goldrichtig, das ist ja ein ganz anderes Buch als meine sonstigen Bücher, ne? Also du kennst ja meine Sachbücher, meine Ratgeber, du kennst meine Kinderbücher.
Flüchtig.
Und dieses Buch ist wirklich nochmal so was ganz Neues, auch in seiner Form, ne? Also das ist wirklich auch ein bisschen für mich nochmal so eine Neuentdeckung gewesen, was ich als Autorin schreiben kann und will. Das ist letztlich, könnte man es als ein Geschenkbuch bezeichnen. Es ist voll illustriert. Frau Annika ist eine tolle Illustratorin, die Bücher einfach wunderschön mit Illustrationen beschenkt. Und gleichzeitig hat Geschenkbuch manchmal ja auch so einen Anklang von, ja, so Verlegenheitsgeschenk. Man weiß nicht, was man jemand mitbringen soll. Blumen sind irgendwie blöd, dann kaufe ich halt irgendein Buch. Und das ist es nicht, sondern es ist so ein ganz hochwertig gemachtes und wirklich auch kostbares so Impulsgeber-Essay-Buch, das man sich auch ganz wunderbar selbst schenken kann, ne, um sich was Gutes zu tun. Und ich habe praktisch für dieses Buch verschiedene relativ kurze Texte geschrieben, die alle was mit diesem Oberthema Goldrichtigkeit zu tun haben, aber jetzt nicht, weißt du, 25 Kapitel sind, die alle aufeinander aufbauen und ich muss die lesen und durcharbeiten, sondern jeder Impuls steht so für sich und kann in einer eigenen Weise von mir aufgenommen werden. Und das ist wirklich ein Buch, das natürlich auch den Kopf anspricht, aber auch ganz stark einfach ans Herz geht, das einfach berührt in der Sprache, in den Bildern, genau, in der Kombination von Worten und diesem künstlerischen Gestalten. Und das ist schon auch für mich nochmal eine ganz neue und besondere Herausforderung gewesen, auch als Autorin zu sagen, wie findet man die richtige Sprache, den richtigen Stil für so ein Buch? Und ich habe mich jetzt total gefreut, dass die allerersten Reaktionen, die ich so bekommen habe, eigentlich durch die Bank wirklich sehr, sehr positiv waren. Das war genau so, wie ich mir das gewünscht habe, dass Leute sagten, dieses Buch hat mich so geerdet. Dieses Buch gibt mir Halt, dieses Buch gibt mir so ein gutes Gefühl. Dieses Buch hilft mir, mich mit mir selbst und meinen Kindern verbundener zu fühlen. Und das ist natürlich der Traum, ne? Wenn man so wirklich mit so einem Thema losgeht und anfängt, Worte und Formulierungen zu suchen für so ein trotzdem sehr abstraktes Gefühl eigentlich erstmal und dann das in die Konkretion zu überführen. Das hat mich sehr gefreut, dass das anscheinend bei vielen Menschen diese Brücke auch wirklich schlagen konnte zu ihrer Goldrichtigkeit.
Genau, und du gehst ja durch ganz verschiedene Aspekte so durch, aber ich glaube, man legt sich das einfach hin, irgendwo offen oder geschlossen und ab und zu kommt man an so einem Impuls vorbei.
Ja.
Oder man kommt am Duftkuchen deiner Oma vorbei.
Da musst du jetzt danach fragen. Du hast gesagt, du hast was nicht verstanden. Erzähl.
Ja, da habe ich was nicht verstanden, genau. Da bin ich hängen geblieben. Und zwar, ganz grob gesprochen, ist es ja ein, also darf man das jetzt überhaupt, ist es für alle, die dieses Buch überhaupt nicht kennen, die denken sich, worüber redet der
du
Typ?
Du musst
also,
jetzt kurz einführen.
Genau, das Buch hat immer eine Doppelseite. Es ist immer eine wirklich sehr schöne Kombi aus Frau Annikas Illustrationen und Noras Texten. Und jede Doppelseite ist ein Impuls, ist eine Einladung, sich über irgendwas nachzudenken. Ein Band, das euch zusammenhält und dann schwebt dann ein Astronaut an der langen Leine durch den Weltraum oder so. Und dann gibt es aber auch die Geschichte vom Duftkuchen, dessen Geruch schon in deiner Kindheit von deiner Oma gebacken wurde. Der Duft quasi, der Duft, der gebacken wurde. Keine Ahnung, schiefe Bilder heute, egal. Und runtergebrochen, der Geruch von Zimt und Zucker und Wärme, es ist ein Birnenkompott, auf das ein Hefekuchen gesetzt wird.
Ja,
und das
ein
Ganze
Hefekloß
wird gebacken.
Quasi, der dann da
ein Hefekloß
gedämpft wird. Ja.
Und meine einzige Frage ist nur, also man setzt einen süßen Hefeteig an, dann wendet man sich den Birnen aus Herrn Rippentrops Garten zu, kocht da so ein süßes Birnenkompott mit Zimt und das ganze Haus riecht köstlich. Und dann steht im Rezept, also das Rezept ist dann auch drin, man möge den Hefekloß dann draufsetzen auf das Kompott. Und das Ganze soll dann eine Stunde ungefähr, glaube ich, garen.
Ja.
Und jetzt ist nur meine einzige Frage. Deckel drauf oder nicht?
Ah, ja, Deckel drauf. Das stimmt, das hätte ich dazu schreiben müssen. Ja.
Weil garen also, ist so ein Wort, das, garen ist ein Kocherwort, an dem ich immer so ein bisschen verzweifelt. Ist das jetzt kochen, ist das jetzt backen, was ist das jetzt?
Ja.
Also,
garen ich kann das gerne nochmal kurz erklären. Also das ist natürlich eine Geschichte, die man auch lesen kann, ohne es nachzukochen. Aber man darf es auch nachkochen, es ist das Rezept dabei. Dieser Duftkuchen, der einfach auch diesen wunderschönen Namen hat, Duftkuchen, ist wirklich so eines der Wohlfühlrezepte meiner Kindheit. Ich koche das auch noch regelmäßig hier. Und was aber jetzt tatsächlich zu einigen Nachfragen geführt hat, ist, dass mehrere Menschen mir geschrieben haben, dass sie beim Kuchen automatisch eben auch an Backen denken. Also wann kommt das Ding in den Ofen? So. Und das ist aber tatsächlich kein klassischer Hefekuchen, wie man jetzt einen Pflaumenkuchen backt oder einen Butterkuchen oder so, sondern letztlich ist der Duftkuchen eine große Dampfnudel, Germknödel für die Bayern unter uns. Und
Dankeschön.
Und Germknödel sind ja auch so im Dampf gegart und dieser Duftkuchen wird eben auf diesen Birnenkompott gelegt und der geht am besten auf, wenn man das dann abschließt, ne? Und dann steigt dieser Dampf hoch und wird dann in diesem Topf sozusagen bei niedriger Temperatur eben gefangen und der Duftkuchen, der verdoppelt sich dann in seiner Größe. Man muss einen großen Topf nehmen. Und dann hat man praktisch eine große Kloß.
Also ist es dann so eine Art Geschichte? Birnenpanettone auf dem Kopf quasi. Also ich stelle mir das relativ. Okay. Weißt du, wie ich meine? Weil unten Birne, dann Hefe, der steigt doch dann hoch. Und das Ganze dreht man dann zum Schluss.
Und dann dreht man es um, genau. Und dann hast du eine große Dampfnudel. Mit Birnenkompott. Das ist auch schon das ganze Geheimnis. Also du kannst sie dann aufschneiden in verschiedene Stücke und dir das teilen. Da wird eine ganze Familie von satt.
Und das Birnenkompott, aber dreht man um, wenn man rausholt?
Und also ich mache es tatsächlich so, runter, dass ich den Topf, dass ich den Kloß aus dem Topf heraushebe, auf den Teller tue und dann den das drüber gieße, weil das sonst, glaube ich, so ein bisschen dolle ist, wenn man so einen riesen Kloß da so fallen lässt. Theoretisch würde das aber, glaube ich, auch gehen, das einfach umzudrehen. Aber ich nehme ihn raus. Das habe ich von meiner Großmutter so gelernt. Also einfach mit zwei Kochlöffeln rausheben, auf eine Platte tun, dann die Birnen darüber bereiten.
Ein süßer Serviettenknödel so ein bisschen. Nee, der wird gekocht im Wasser. Nehme ich zurück? Ja. Entschuldigung. Ein süßer, okay, cool. Kochen mit aller Anfang. Mit
gibt Nora es bei euch zu Hause manchmal Dampfnudeln? Ist das ein Essen, was es bei euch gibt? Weil du klingst so, als wärst du völlig unbeleckt, was süße Hefeklöße angeht.
Ich spüre da so eine leichte Frage nach Bayern. No judgment. Ich bin kurz vorm Jodeln und Schuhplattlern. Nein. Also in unserem Haus gibt es ab und zu so als Wohlfühl-Sehnsuchtsessen böhmische Zwetschgen.
Ja, auch sehr lecker. Zwetschgenknödel.
Barwesenknödel, Dinger, die dann so in die Reine gesetzt werden und da ist ganz viel auch natürlich braune Butter und Zucker.
Das ist, die ist gehen ja auch nicht so auf, oder?
Nee, das ist ein Hefeteig, da kommt eine Zwetschge und ein Zucker rein und das Ding wird dann aber, die werden dann erstmal doch in Wasser noch
gekocht,
glaube ich.
Ja, ja, das ist eine andere
Zubereitung. Dann werden sie übergossen.
Ist aber auch lecker.
Ja, halb, halb. Ich finde so gekocht, also weil ganz, wo auch immer wir hier landen, ist ja unser Podcast. Ich finde ja gekochten Hefeteig nur so halb geil. Also da muss, glaube ich, schon so eine Kindheitsreminiszenz rein, dass man sagt, ey, weißt du, der kriegt ja auch sowas halb Schlatziges.
Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wie man das dann zubereitet. Bagels bestehen auch aus erst gekochtem und dann gebackenem Hefeteig und nur dann sind sie lecker. Aber man muss wissen, wie man es macht, wie das immer so ist. Und gleichzeitig, und da habe ich auch mit meiner Lektorin während des Arbeitens an Gold richtig ganz viel drüber gesprochen, ist das natürlich cool, dass dieses Duftkuchenrezept in dieses Buch hineingefunden hat und dass Leute, die Lust haben, das nachzukochen, das nachkochen können. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Symbol. Ne? Also die Daniela, meine Lektorin, hat das dann gelesen und sagte, ah, da denke ich sofort. Und dann hatte sie sozusagen ihr Oma-Rezept parat, das dann eben ein ganz anderes war, aber das auch so der Geruch ihrer Kindheit ist. Und ich glaube, sag ich mal, drunterliegende Botschaft des Duftkuchens in unserem Buch ist, dass Goldrichtigkeit und Geborgenheit manchmal auch mit in gewisser Weise ganz profanen Dingen zu tun haben, die was mit Versorgung, aber auch mit Liebe, mit Fürsorge, mit bestimmten Sinneswahrnehmungen zu tun haben. Und ob das dann für unsere Kinder der Geruch von Milchreis ist oder der Geruch von
Brot im Pesto.
Also ja, genau, das Alnatura-Pesto. Das ist gar nicht so erheblich, ne? Sondern es ist eher so dieses sich bewusst machen, dass manchmal die kleinen Dinge, die wir im Alltag so machen, Dinge, die wir weitergeben, Dinge, die vielleicht auch so ein bisschen so den Charakter von so einem Familienrezept haben, ne? Im Sinne von, das gibt's bei uns immer dann und dann oder so, dass die eben auch das Potenzial in sich tragen, für unsere Kinder mehr zu sein, als einfach nur Nahrung für den Körper, ne? Sondern dass sie auch die Seele nähren, dass das auch was ist, was einem eine Brücke schlagen kann. Das Schöne an Rezepten, auch gerade an Rezepten, die man weitergibt, und das können auch ganz einfache Rezepte sein, ist ja, dass man die mitnehmen kann. Ne? Man zieht irgendwann aus als junger, erwachsener Mensch, man wohnt vielleicht nicht mehr zu Hause, irgendwann hat man vielleicht dann auch keine Großeltern mehr oder Eltern mehr und man hat trotzdem noch die Möglichkeit, sich diese Gerichte zuzubereiten und damit ein Stück weit auch wieder so eine Brücke dahin zu schlagen.
Meine Frau sagt manchmal auch, ich brauche jetzt Soul Food und das ist dann kocht sie eins von diesen Gerichten.
Genau. Ja. Und das ist natürlich auch nicht bei jeder Familie gleich und das ist nur ein Beispiel von vielen, aber es war eben, das war eben so das Spannende, als ich Gold richtig geschrieben habe, auf einmal so zu denken, also für mich hat es irgendwie was mit diesem Kuchen zu tun, aber sozusagen transportiert sich das dann auch an Publikum oder schreibe ich jetzt einfach hier so, weißt du, wie in mein persönliches Tagebuch halt einfach so eine Erinnerung auf. Und das war ein ganz spannender Prozess auch zusammen mit sowohl meiner Lektorin als auch mit der entsprechenden Redakteurin vom Verlag, dann sich da auch so anzunähern, zu sagen, wie viel Persönliches von mir kann und darf und soll in dieses Buch rein und entfaltet dann aber auch eine Bedeutungsebene, die eben über mein subjektives Erleben hinausgeht. Das ist jetzt ja nicht mein persönliches Erinnerungsbuch, sondern es ist ja ein Buch, das über mich, also weit hinausreicht. Und trotzdem sind es manchmal so Details einer Lebensgeschichte, die dann sozusagen wie so ein Schlüssel fungieren können für eigene Erinnerungen, Assoziationsketten, ne, Gedanken. Was könnte das in unserer Familie sein?
Das ist voll schön. Und das ist ja nur ein Aspekt, ne, von der Goldrichtigkeit, aber das, man sieht ja jetzt schon an unserem Gespräch, wie das sofort so, ja, so ein Stück weit die Ratio einfach verlässt, man sofort so denkt, ja, was brauche ich denn manchmal, um mich ein bisschen goldrichtiger zu fühlen, um mich daran zu erinnern, dass diese Mail, jener Kommentar, dieser Spruch, dieser Streit ja eigentlich nicht immer alles nur mit mir zu tun haben, sondern es da nicht nur um mich geht. Ja. Schön. Und was du vorher noch erwähnt hast, eben sozusagen, weil das mit Illustration ist und weil der Verlag und deine Lektorin und so, wie war dieser Prozess? War das kompliziert, weil es auch um nähere, emotionalere Themen geht? Weil bei deinen anderen Büchern ist es ja schon eher so, dass man sagt, hier, Nora sagt uns einfach, wo aus ihrer Sicht der Schuh drückt.
Wo es lang geht. Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist was völlig anderes, als ein Sachbuch zu schreiben oder als ein Ratgeber zu schreiben, so ein Buch zu schreiben. Ich hatte da großen Respekt vor. Und gleichzeitig war ich erstaunt, wie leicht in gewisser Weise dann auch die verschiedenen Elemente so zusammenkamen. Also Frau Annika und ich hatten uns auch persönlich getroffen, einmal am Anfang sozusagen dieses Prozesses, haben uns unterhalten, so ein bisschen ausgetauscht, was uns persönlich da wichtig ist. Wir hatten beide, glaube ich, so einen gewissen, gesunden Respekt davor zu sagen, oh, das ist schon ein Projekt, was wir beide in der Form so noch nie gemacht haben. Und dann war das so schön zu sehen, wie irgendwie so alles ineinander fließt. Ich habe diese Texte geschrieben. Frau Annika sagte, in dem Moment, wo sie sie gelesen hat, hatte sie schon fast automatisch die Bilder dazu vor Augen, weil die auch in ihr was ausgelöst haben, die Texte. Mhm. Dann hat sie dann wieder diese Bildsprache gefunden, dann habe ich die Sachen geschickt bekommen, dann haben wir natürlich auch noch ein bisschen uns drüber ausgetauscht. Sie hat in diesem Buch auch diese Kunst des Lettering verwendet, also hat einzelne meiner Sätze und Überschriften eben auch in so besonders schöner Weise geschrieben. Und das hat für mich auch nochmal so einen krassen Effekt gehabt, meine eigenen Worte in dieser kunstvollen Form zu sehen, dann nochmal so zu merken, welchen Effekt so 3-4 einzelne Worte haben können, wenn die so prominent hervorgehoben werden auf so einer Seite. Also wir haben uns da viel Gedanken gemacht um diese Gestaltung. Und wie gesagt, dann hat dieses Verlagsteam, die Lektorin, alle waren während dieses ganzen Prozesses auch einfach so berührt. Wir haben uns immer wieder gegenseitig so geschrieben, welche Assoziation, welches Bild oder welches Wort bei uns weckt. Und ach, das erinnert mich an meine Oma und das war das Wort meiner Mutter und das war in meiner Kindheit und das war bei meinem Sohn, als er klein war und so. Weißt du, also das kam auf einmal so ganz viele Geschichten von allen. Und das war, sag ich mal, auch ungewöhnlich für mich. Also das ist jetzt auch nicht was mir jeden Tag so passiert bei meinem Arbeitsprozess. Aber es hat auch zu so einer ganz schönen Stimmung, ich sag mal, in diesem Team geführt, das gemeinsam dieses Buch gemacht hat, weil alle schon bevor das Buch erschienen war, so sagten, also es hat sich für mich auf jeden Fall schon mal gelohnt, das zu machen. So, ne? Und dann hofft man natürlich, dass es sozusagen darüber hinaus reicht. Und das ist ja jetzt auch passiert. Aber ich hatte so das Gefühl, dieses wohlige Gefühl von Geborgenheit hat sich in gewisser Weise auch beim Arbeiten schon bei allen Beteiligten immer wieder eingestellt. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man zu so einem Thema was macht und dann merkt, es hat schon selbst im Rohfassungsstadium schon
jetzt
so
nicht
einen Effekt.
So eine Anspannung und so eine Hektik auslöst und so eine Bewertung.
Ja, und gleichzeitig, also man könnte ja meinen, ein Buch, das, sage ich mal, rein auf der Textebene einfach deutlich kürzer ist als so ein umfangreiches Sachbuch, ist dann irgendwie viel schneller gemacht und ist dann viel weniger Arbeit. Und das ist gar nicht so, sondern diese Feinabstimmung, ne, zwischen Text und Bild und wie man das alles macht, das erfordert natürlich auch sehr viel Zeit und Fokus und Konzentration. Und auch wenn du weniger Worte zur Verfügung hast, um etwas darzustellen, dann kommt es auch auf jedes einzelne Wort mehr an. Ja. Also du musst wirklich dann noch mal so ein bisschen jede Formulierung auf die Goldwaage legen. Trifft sie wirklich genau das, was ich sagen will? Oder kommt hier irgendwo ein Bild rein, das schief ist. Das war schon auch nochmal spannend zu merken, wie diese Verdichtung, ne, auf so Essays, die auf eine Doppelseite passen, dann auch für mich als Autorin nochmal die Verantwortung fast noch mehr schärfen, zu sagen, hier muss wirklich jedes Komma und jeder Punkt sitzen, damit genau diese Aussage dann auch rauskommt, die man am Ende haben will.
Klar. Ich stelle es mir besonders schwierig vor, weil dadurch, dass es eben nicht eine sozusagen eine Abhandlung ist, die Einleitung, Hauptteil, Facts, am Schluss hat, zu sagen, dieses Overall-Konzept der Goldrichtigkeit nicht als Erlösungs-, Erleuchtungsziel da so hinzusetzen, zu sagen, so, hier ist Holy Nora,
oh Gott.
Voller Goldrichtigkeit, 100%.
Ja.
Und jetzt könnt ihr mal gucken.
Ja, nee, das war ein ganz wichtiger Punkt, also in unserer Arbeit. Also dieser Begriff der Goldrichtigkeit, der hat ja, sag ich mal, viele Interpretationsmöglichkeiten. Und nur weil ich das assoziiere mit einer bestimmten Form von Geborgenheit und einem Gefühl von Angenommensein, heißt es nicht, dass jede Person das so interpretieren muss. Und mir ist klar gewesen, dieses Wort kann natürlich auch so einen Kronleuchtereffekt haben. Ne? Weißt du, so ein alles überstrahlendes Wort, wo man so drunter steht, ehrfürchtig und denkt, wie soll ich jemals das erreichen? Das ist so ein fast schon überirdisches Ziel. Und ich würde ich struggle hier in meinem Alltag mit 1 Million Sachen und kein Gefühl ist ferner von meiner Lebensrealität als so eine allumfassende Goldrichtigkeit irgendwie. Ich bin froh, wenn ich nicht jeden Tag komplett scheitere, so. Und das ist was, was mir sehr bewusst gewesen ist beim Schreiben. Und deswegen ist es mir auch so wichtig gewesen, also dieses Buch hat den Untertitel bekommen, was uns zusammenhält und trägt, ne, um auch gleich klarzumachen, es geht nicht um die große Erleuchtung, es geht um alltagsbezogene Ideen. Was hält uns als Familie zusammen? Was ist quasi unser sozialer Kitt und was trägt uns auch durch diese Zeit? Und auch diese Texte in dem Buch sind ganz bewusst, ich sag mal, sehr ohne Heiligenschein geschrieben, ne? Sondern es geht wirklich auch ganz viel um so Themen wie Bindung ist nicht rosa-rot. Familienleben kann und soll und muss sich nicht perfekt und makellos anfühlen, sondern auch in den Brüchen und in den Konflikten und in den schmerzhaften Momenten liegt die Chance für Verbindung. Es gibt eine ganz schöne Doppelseite mit dem Titel Flicken und Heilen, wo es darum geht, wie können wir entstandene Verletzungen auch in unseren Beziehungen wieder in Ordnung bringen? Wie können wir miteinander auch reparieren, was kaputt gegangen ist im Zwischenmenschlichen, weil das immer wieder passiert. Und es gibt ganz viele Impulse in diesem Buch, die sich mit der Unperfektheit des Familienlebens befassen und damit, dass auch Kinder großzügig sind und verzeihen können, wenn die Basis stimmt, wenn die Sicherheit grundsätzlich vorhanden ist, dass wir einander mit Nachsicht und Fürsorge begegnen. Das letzte Kapitel überhaupt oder die letzte Doppelseite in dem Buch heißt Wirbelwindzeit. Und da geht es letztlich um diese kurzen, intensiven Jahre mit so ganz, ganz kleinen Kindern, die sich manchmal anfühlen wie ein einziger Wirbelsturm. Auch tendenziell immer überfordernd, aber gleichzeitig auch sehr bewegt und sehr lebendig. Und es geht so ein bisschen diesem Klischee von genieß einfach jeden Tag, sie sind nur so kurz klein, sowas entgegenzusetzen und zu sagen, ja, wir können und dürfen Elemente genießen, aber wir dürfen auch froh sein, dass diese Wirbelwindzeit nicht für immer anhält. Das würde man gar nicht schaffen. Das ist auch schön, dann irgendwann in die nächste Zeit einzutreten und auf diese Wirbelwindzeit zurückzublicken. Und trotzdem wird es Momente geben, wo wir so ein bisschen nostalgisch werden und Dinge aus dieser Wirbelwindzeit vermissen. Und das kann gleichzeitig wahr sein, dass es überfordert ist und schön und es ist toll, wenn es gerade ist, aber es ist auch toll, wenn es irgendwann vorbei ist. So. Und diese Ambiguitäten auch auszuleuchten, das ist, glaube ich, so eine Stärke dieses Buches und das nimmt ihm hoffentlich diesen Kronleuchtereffekt, den so ein Begriff sonst leicht bekommen kann, wenn er nicht entsprechend eingeordnet wird.
Genau. Für mich hat es ja zudem auch noch was Verzeihendes, der Begriff, weil gerade, wie du sagst, in den Wirbelwindzeiten oder auch einfach im Familienalltag fügst du ja deinem Kind Verletzungen zu, die bleiben ja nicht aus. Und manche von denen würdest du aus der späteren Perspektive ja am liebsten ungesehen machen und zurücknehmen und sagen, sei es dem Wirbelsturm geschuldet, sei es meinen Glaubenssätzen von damals geschuldet, sei es was auch immer, ich habe dich da eigentlich nicht gesehen. Ich habe da eigentlich mehr so irgendeine andere Agenda verfolgt. Ja, so. Aber eigentlich wärest du da ja schon ganz goldrichtig gewesen, nur ich konnte das in dem Moment weder sehen, noch geschweige denn dir vermitteln und sagen. Also ich finde, dass in meinen Ohren, nur in meinen, der Begriff jemandem zu sagen, du bist goldrichtig, auch mitschwingt ein, und das sehe ich leider erst jetzt.
Ja, also das kann ich gut verstehen, dass das auf jeden Fall auch diese Bedeutungsebene haben kann, das einem Kind zu sagen und sich praktisch indirekt auch so ein bisschen zu entschuldigen und zu sagen, ich habe das vielleicht nicht immer gesehen, aber ich möchte dir das jetzt nochmal sagen, ich sehe das jetzt in dir. Ne? Und das war auch schon immer da. Also diese Goldrichtigkeit war immer da. Und ich habe aber vielleicht ein bisschen gebraucht, an den Punkt zu kommen, die anzuerkennen, weil mein Blick so verstellt war von so vielen Erwartungen und so vielen Glaubenssätzen. Und ich glaube, zu einem gewissen Grad ist das ein Prozess, den nahezu alle Eltern durchlaufen. Also ich merke auch, ich hätte auch, als mein erstes Kind klein war, selbstverständlich immer gesagt, natürlich ist mein Kind bedingungslos geliebt. Und trotzdem merke ich, dass ich als junge Mutter beim ersten Kind sehr, sehr viele Zuschreibungen und Erwartungen und innere Bilder hatte, durch die ich mich so ein bisschen erstmal durcharbeiten musste, bis ich wirklich für mich in diese Akzeptanz finden konnte, zu sagen, jedes meiner Kinder ist einfach schon von Anfang an genau so richtig gewesen, wie es ist. Und ich muss da gar nicht so dieses Drehen und Zerren und Verändern anstreben. Das ist auch, glaube ich, einfach ein Prozess der Persönlichkeitsentwicklung, oder? Dass man so mit seinen Kindern, von seinen Kindern auch lernt, wie wenig Kontrolle man über viele Dinge hat. Und
ich habe einen Widerhaken, spüre ich, und das ist dieses Halbsätzchen bei meinem ersten Kind. Also ich glaube zu verstehen, was du meinst. Ich glaube aber, dass man nicht automatisch
beim zweiten, dritten, vierten Kind da an einem anderen Punkt loslegt.
Genau. Da erst irgendwie sozusagen so zum richtigen Superdad wird.
Nein, das weiß ich nicht.
Oder das auch, sondern mir geht es mehr um diese intensive Begegnung mit einem anderen Menschen, für den man ja so viel Verantwortung und da hat, glaube ich, lässt einfach erst eine Reflexion oder das sickert halt erst manchmal erst nach einigen Wochen, Monaten oder Jahren halt erst so richtig durch.
Und absolut.
Dann ist man halt schon durch die Phase durch.
Ja, nee, also ich wollte auch gar nicht sagen, das ist praktisch nicht wie so Stufen einer Leiter, die man erklimmen muss. Und beim ersten Kind ist man quasi das Anfängerlevel und dann wird es sozusagen von Kind zu Kind leichter. Ich meinte einfach nur, dass je länger wir in diesem Elterngame sozusagen sind und je mehr Erfahrungen wir auch damit einfach gesammelt haben, wo wir immer wieder gegen dieselbe Mauer gerannt sind, weil wir versucht haben, unser Kind zu einem Menschen zu machen, der es nicht ist, desto schneller kommen wir, glaube ich, zu so einem Punkt, diese Akzeptanz finden zu können. Also ich will ja jetzt auch gar nicht meine eigenen biografischen Erfahrungen irgendwie generalisieren. Und ich bin ganz sicher, dass es sozusagen nicht einfach immer mehr Kinder braucht, um sozusagen auf die nächste Stufe der Persönlichkeitsentwicklung zu kommen. Aber was ich schon gemerkt habe, ist, dass ich bei meinem ersten Kind, wo ich ja einfach auch das Muttersein zum allerersten Mal erfahren habe und lernen musste, was ist eigentlich meine Aufgabe in diesem Rollending und was aber auch nicht, dass ich das tatsächlich am schwersten fand und dass ich dann sozusagen bei den weiteren Kindern immer noch jedes Kind neu kennenlernen musste, immer noch mich an Dingen gerieben habe, aber so ein bisschen mehr selber schon gesettelt war in dieser Rolle, was ist meine Verantwortung als Mutter und wo endet auch meine Verantwortung und beginnt einfach die Persönlichkeit dieses einzelnen Kindes, Kindes.
Ja.
Aber das ist ein total individueller Prozess und das hat natürlich auch immer viel damit zu tun, mit welchen Prägungen man so selber startet. Also ich habe oft darüber nachgedacht, dass ich selbst, die eben diese Goldrichtigkeit schon so mitbekommen hat, ne, seit frühester Kindheit, es mit Sicherheit leichter hatte, dann auch meinen Kindern sozusagen dieses Geschenk quasi weiterzugeben, als das Menschen haben, die vielleicht in sich selbst einen ganz großen Mangel spüren und aber trotzdem ihrem Kind und idealerweise auch noch so ein bisschen sich selbst diese Goldrichtigkeit schenken wollen. Also ich merke da auch so eine gewisse Ungerechtigkeit, wenn ich mit verschiedenen Eltern spreche, dass natürlich, wenn man so einen Schatz in sich trägt und in gewisser Weise, ne, wenn man sich das vorstellt, wie so ein Topf, der gut gefüllt ist, aus dem man schöpfen kann, sowas hat, dann hat man immer noch Kämpfe und Herausforderungen und Momente der Überforderung, aber man hat eben auch eine sehr kostbare Ressource, aus der man sich sozusagen bedienen kann. Und ich erlebe das sehr, sehr oft auch bei meinen Vorträgen und Workshops, dass eben viele Eltern mit deutlich weniger Ressourcen von sich selbst angenommen und geliebt und richtig fühlen, in diese Elternschaft starten und trotzdem den unbedingten Wunsch haben, dass ihre Kinder diese Ressourcen haben mögen. Und da ist dann tatsächlich auch oft so eine Frage, woher nehmen, wenn ich stehle? Ne? Also woher soll ich Klar. etwas hernehmen, was ich meinem Kind schenken möchte, was ich selbst nicht in mir trage? Und mit meinem Buch Goldrichtig habe ich eben auch versucht, auch da Impulse und Antworten zu finden, eben nicht nur zu sagen, schau in dich rein und hol das raus, was da ist, sondern in gewisser Weise auch ganz simple Ideen zu vermitteln, wie so ein Goldrichtigkeitsgefühl entstehen kann, auch wenn ich es nicht aus mir selbst herausholen kann, sondern wie eben bestimmte Rituale, bestimmte Worte, bestimmte Essen ne, so einen Effekt haben können. Und wie ich mich auch verschiedener Strategien bedienen kann, um so eine Geborgenheit zu schaffen, die mir selbst vielleicht eher gefehlt hat als Kind.
Ist einfach ein sehr, sehr spannendes Thema. Das natürlich ist ja allen klar, sehr viele verwandte Bereiche berührt. Und umso schöner finde ich es, dass du da zumindest mal so ein Begriff gesetzt oder wieder hervorgeholt oder nach oben gebracht hast, an dem man sich ein Stück weit reiben und auch anlehnen kann. Das finde ich irgendwie, das finde ich nach wie vor einfach das Besondere an diesem schönen Wort. Genau. Jo, Nora, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Sponsoren unserer aktuellen Folge und damit folgt jetzt ein bisschen Werbung. Ja, der Sponsor dieser Folge ist die App My Meals und wenn ich es jetzt höflich Hochdeutsch sagen würde, löst sie das Problem, scheiße, was koche ich heute?
Ja, es ist wirklich eine App, die sich dem Thema Mental Load auf eine sehr praxisorientierte Weise widmet, weil in ja ganz vielen Familien, auch in unserer, das immer mal wieder so ein Stressthema ist, zu sagen, was kochen wir? Was müssen wir einkaufen? Wer kümmert sich um was? Ne? Und diese ganze Essensplanung nimmt einfach oft viel Raum ein und man hat dann immer wieder das Problem, dass man irgendwann da steht und alle haben Hunger und es ist nicht richtig eingekauft und es ist nicht richtig geplant und man weiß dann so gar nicht, was man jetzt auf die Schnelle improvisieren soll. Und das passiert eben nicht mehr mit My Meals, weil das eben eine App ist, die könnt ihr euch runterladen und eure Partnerin, euer Partner, wenn ihr wollt, auch. Und dann kann man die so miteinander synchronisieren. Ihr habt also gemeinsam Zugriff auf einen Wochenplan. Und das Spannende ist eben, dieser Wochenplan, der kann auch für euch automatisch generiert werden. Also ihr könnt eingeben, wir sind eine Familie mit 4 Personen, wir brauchen so und so viel Mahlzeiten, wir essen vegetarisch oder was auch immer da eure Spezifikationen sind. Wie viel Zeit und Kraft haben wir zum Kochen? Also brauchen wir eher total einfache Rezepte oder darf es auch ein bisschen anspruchsvoller sein? Und dann erstellt die App für euch aus einer riesigen Rezeptdatenbank automatisch einen Wochenplan. Ihr könnt gucken, passt was oder wollen wir irgendwelche Rezepte tauschen. Und dann könnt ihr etwas sagen, Einkaufsliste erstellen. Und dann wird sozusagen für euch passend die Einkaufsliste gemacht. Ihr habt die jederzeit in der Hosentasche und könnt sozusagen diese Alltagsorganisation euch dadurch erleichtern. Und das kann natürlich sehr, sehr viel Druck nehmen.
Genau. Man kann auch neben der Rezeptdatenbank, was ich auch sehr süß fand, seine eigenen Rezepte, also auch irgendwelche Birnenhefekuchen, kann man da einpflegen. Und dann kann man auch diese berücksichtigen, ganz genau. Ja. Und wir haben ein besonderes Angebot für euch, weil normalerweise gibt es eine eine Gratis-Version und eine Premium-Version, wie das bei allen Apps so ist. Und wir haben so einen Link bekommen und wer sich über diesen Link anmeldet, bekommt einen Monat lang die Premium-Version, kann also alle Features ausprobieren, wird dann automatisch in die Gratis-Version zurückgestuft, also das ist kein Abo und dann könnt ihr immer noch selber entscheiden, welche der beiden Funktionen ihr weiter nutzen wollt. Das Ganze gibt es natürlich in jedem dieser App-Stores, aber das Beste ist natürlich, ihr geht über den Link, den wir in die Shownotes packen, weil ihr damit dann automatisch eben diesen Gratis-Monat sozusagen der Premium-Version bekommt. Also alle Infos wie immer findet ihr bei uns in den Shownotes.
Genau, ja. Also unter getmymeals.app/de/nora bekommt ihr sozusagen direkt Zugang dann zu der Premium-Version für einen Monat. Das lohnt sich wirklich, das mal auszuprobieren. Das kann sehr, sehr viel Druck aus eurem Alltag nehmen.
Ganz genau. Vielen Dank. Und damit, liebe Nora, dürfen wir in unser Postfach gucken, wo sich auch wieder viele schöne Nachrichten für uns befunden haben. Danke, dass ihr uns alles schreibt. Wir lesen alles und wir gucken mal, was wir jetzt heute hier zutage fördern.
Mhm. Ja, vielen Dank für die vielen Nachrichten, die uns wieder erreicht haben. Uns haben einige Menschen geschrieben, nicht viele, aber doch mehr als eine Person, dass in unserer Großzügigkeitsfolge unser so ein bisschen flapsiger Kommentar zum Thema vegetarisch lebende Eltern, die dann ihre Kinder im Zweifelsfall Fleisch vom Taschengeld kaufen lassen, einige Gemüter erregt hat. Und da haben uns dann Menschen auch längere Nachrichten geschrieben, wo sie nochmal auf diese großen ethischen Dilemmata hingewiesen haben, wenn man aus Überzeugung vegetarisch oder vegan lebt, dass es dann eben auch wirklich eine schwere Sache sein kann, zu sagen, unterstütze ich zumindest indirekt dann doch wieder eine Industrie und eine Tierhaltung, die ich verachte und die ich moralisch falsch finde, wenn ich für mein Kind dann Wiener Würstchen kaufe. Und da wollte ich einfach noch mal kurz drauf eingehen und sagen, dass diese ethischen Dilemmata uns sehr, sehr bewusst sind, dass wir uns über niemanden irgendwie lustig machen, der Tierrechte wichtig findet, der eine moralisch begründete Essensentscheidung für sich oder seine Familie trifft oder getroffen hat. Es ging uns, glaube ich, wirklich in dieser spezifischen Folge und in diesem Austausch darum, dass so dieses Verknüpfen von Macht und Geld, so dieses ich habe hier die Familienfinanzen in der Hand und solange du deine Füße unter meinen Tisch, kriegst du das nicht, weil ich sitze auf dem Portemonnaie und dann kannst du schön selber dir dein Geld zusammensparen, dass das eben eine schwierige Dynamik sein kann. Ob es jetzt um Fleisch geht oder um andere Dinge, die man vielleicht selbst nicht kaufen würde, die aber für ein Kind oder für einen Jugendlichen trotzdem wichtig oder ein Wunsch sein können. Und das, mir ging es da vor allem darum, so für eine gewisse Großzügigkeit in der Hinsicht zu plädieren, dass wenn wir als Erwachsene die Macht haben, weil wir das Geld haben, dass dazu dann einfach auch manchmal, finde ich, eine gewisse Großzügigkeit Kindern und Jugendlichen gegenüber gehört, zu sagen, auch deine Wünsche und Begehrlichkeiten finden hier Raum, auch wenn ich jetzt aus freien Stücken selbst vielleicht mein Geld dafür nicht ausgeben würde.
Genau, ich finde eben auch, ich weiß auch, ich habe da auch so ein bisschen gelacht, aber mir ging es mehr eben auch um diese Sorge der Beschämung. Also ich glaube, viele unserer Erwachsenenverhalten sind moralisch kompliziert. Und ich finde, ein Familienessen, Tisch und so weiter ist oft eh so aufgeladen mit allen möglichen, ne, wie wir es ja hatten, Glaubenssätzen und Regeln und Machtverhältnissen. Und dann da sozusagen dachte ich mir, glaube ich, als wir das aufnahmen, ich hätte lieber den Stress nicht mit meinem Kind da jetzt in die Auseinandersetzung zu gehen und da plötzlich so eine, für mich fühlte sich das wie eine bisschen künstliche Schranke dann an. Ja.
Ja, und das ist ein wichtiges Thema, was du da ansprichst mit der Beschämung. Also wie gehe ich damit um, wenn ich aus moralischen Gründen keine tierischen Produkte esse und dann mein Kind das tun möchte? Wie kann ich sozusagen mein Kind vollumfänglich in seiner Goldrichtigkeit sehen, wenn es eine Entscheidung trifft, die ich moralisch wirklich schwierig finde. Und mir haben dann auch Menschen teilweise geschrieben im Sinne von, aber was, wenn dein Kind dann einen Menschen töten wollen würde, würdest du das auch gutheißen? Und nein, natürlich nicht. Und das ist eine große Diskussion, ne, darüber, voll, wie bestimmte ja, Verhaltensweisen in unserer Gesellschaft, sag ich mal, gesamtgesellschaftlich toleriert werden und wo dann die Grenzen der Moral verlaufen und was, wenn die individuelle Moral eine andere ist als die, die sozusagen gesamtgesellschaftlich getragen wird und wie soll sich das Kind da orientieren. Da können wir auch gerne nochmal in einer anderen Folge detaillierter drüber sprechen. Ich finde das absolut relevante und wichtige Fragen. Ich wollte nur in diesem Zusammenhang sagen, weil wir ja über Großzügigkeit gesprochen haben, dass es uns da gar nicht so sehr, und vielleicht war das dann auch kein gut gewähltes Beispiel, um Vegetarismus oder Veganismus als Oberthema ging, sondern es ging uns mehr darum, zu sagen, gerade in so einer sensiblen Situation wie bei einer Mahlzeit ist es oft einfach auch wichtig, Großzügigkeit gegenüber allen unterschiedlichen, ne, Esspräferenzen und Entscheidungen walten zu lassen und da eben nicht so eine Kultur zu etablieren von du hast ein Essverhalten zweiter Klasse, weil es nicht meinen Vorstellungen entspricht. So, ne?
Ja. Verwandt und doch anders hatten wir eine Mail bekommen von Eva zur Gastfreundschaft. Und das wollte ich dir erzählen, weil das war super für mich. Also, sie schrieb, dass es das Konzept gibt der Deep Casual Hosting. Das macht eine US-amerikanische Journalistin, Catherine Goldstein, schickte den Link mit. Und die sagte eben, das hat mir voll geholfen, sagte eben Eva, von diesen Dingern runterzukommen, immer so eine jederzeit perfekte und gute Gastgeberin zu sein. Und das Witzige war, dass wir als Familie gerade mittendrin waren, ein Familienfest zu planen. Mhm. Und es ging schon los mit diesen ganzen Dingen. Oh, einer muss das Bad putzen und einer muss und so. Ja. Und dann genau in dem Moment schickte Eva eben diesen Link, um zu sagen, hey, achte einmal darauf, dass man im Eingangsbereich nicht über irgendwelches Spielzeug stolpert. Und ich glaube so ungefähr, putz das Klo, so ungefähr. Ja. Also mach die drei Basics. Und lade alle ein. Und ja, Menschen dürfen auch Sachen mitbringen, wenn sie fragen. Du darfst dir Hilfe annehmen. Und ja, du kannst auch einfach Basics kochen. Du musst nicht zeigen, dass du der große oder die große Chefköchin bist. Nimm doch mal diesen Druck raus. Alle werden es lieben. Wir müssen in diesen Zeiten schauen, dass wir Menschen einladen und zusammenkommen. Und das machte unsere Party einfach leichter. Weil ich habe das so als kleines Motto so ausgegeben an alle. Also wir waren ja hier unser Orga-Team, also die ganze Familie. Und das war für alle total schön, weil dann alle gesagt haben, komm, wir kochen einen geilen Standard. Es gibt Getränke aus Flaschen, brauchen wir keine Gläser und so weiter. Und alle Gäste wie GastgeberInnen fühlten sich super wohl. Also insofern,
das
alle
klingt Anfang toll.
Wirkt.
Das klingt echt also, super.
Ja. Danke,
ja,
Eva.
Das ist echt für uns immer wieder so toll. Ihr schickt uns ganz oft ja auch Links zu Artikeln oder zu anderen Podcasts, die dann sich mit dem Thema befassen, über das wir gesprochen haben. Und davon profitieren wir natürlich auch total. Und das inspiriert uns nicht nur für weitere Folgen, sondern auch für unser Privatleben. Insofern, wir haben hier voll den doppelten Benefit. Insofern, keep them coming sozusagen. Hört nicht auf, uns zu schreiben, da freuen wir uns sehr. Und für heute sind wir aber, glaube ich, am Ende angelangt.
So schaut's aus. Wir hören uns wieder nächsten Montag. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Genau. Und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.